Lob und Dank sei dem Herrn, schon für die herrlichen Lieder, die wir von Herzen mitgesungen haben, in der Hoffnung, wenn es noch nicht so ist, wie es der Inhalt sagte, dann, dass es so werden möge. Man muss ja immer wahr sein, speziell vor Gott, ganz gewiss. Manchmal ist es noch nicht so, wie wir es im Wort betrachten oder in den Liedern singen. Aber das ist ja gut so, wenn wir es noch merken und dann trotzdem am Glauben festhalten und sagen, Herr, so hast du es verheißen und so wird es dann auch werden. Wir sind, wie schon gesagt wurde, jedes Mal dankbar und froh zugleich, wenn wir unter den Schall des Wortes Gottes kommen können. Es gibt für einen gläubigen Menschen nichts Besseres und Schöneres, als im Hause Gottes zu sein. Amen. Und die Huld des Herrn zu erfahren, sein Wort zu hören und neu gesegnet zu werden. Überleg doch einmal, wie oft uns Gott schon gesegnet hat. Denk doch mal darüber nach. Während so vielen Jahren, wie oft hat uns Gott da schon gesegnet? Wie oft hat er zu uns geredet? Wie oft uns sein Wort groß gemacht, uns Geheimnisse offenbart und unsere Herzen brannten, während das geschah. Ein Liederdichter singt ja, zähl das Gute, das dir Gott getan. Und wie geht's weiter? Das begegnet dir auf deiner Bahn. Dann am Schluss heißt es, und du wirst erfahren, wie so reich du bist. Ich glaube, es war meine Schwester Hertha, die dafür sorgte, dass ich den Text des Liedes bekäme, den wir hier angedeutet haben. Am letzten Mittwochabend war es wohl, die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchre jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Sieh, wie dem Tor die Zeit entrinnet, mit Scherzen, Lachen, Spielen, Ruhen. Der Kluge wirket und gewinnet, verbringt die Zeit mit Gutes tun. Nicht eine Stunde kannst du halten, ehe du es merkst, ist sie entflohen. Die Weisheit lehrt, die Treue halten, den Treuen winkt der Lohn. Ach Heiland, lehr mich meine Jahre, in deinem Dienste völlig mein, von heute bis zur Bahre, für jenes Leben Samen streuen. Ach Herr, du wirst die Gnade schenken, für dich im Dienste treu zu sein, bis viele Seelen sind gerettet, in deinen Lichten rein. Schwierig, wenn noch Zeilen dazwischen sind und eine neue Brille, die auch nicht ganz funktioniert. So ergeht es uns, wenn wir älter werden. Ja, aber macht euch keine Sorgen. Den Weitblick verliere ich nicht, wenn ich die Dinge nahe nicht sehe, aber weit sehe ich sehr, sehr gut. Ein anderes Lied heißt hier oder sagt hier aus, an dem schönen goldenen Strand, in dem ew'gen Heimatland, wirst du mich an Jesu Hand wiedersehen, wo die Nacht auf ewig flieht und wo ein ew'ger Frühling blüht, wo man singt des Lammes Lied, oh wie schön. Und dann Wiedersehen im Himmelssaal, oh wie schön beim Abendmahl, wo die Lebensbäume blühen, Wiedersehen, wo der Engel Harfen klang, der Erlösten Lobgesang, tönt den Himmelssaal entlang. Oh, wie schön. Und dann, Täuschung nur hat diese Welt. Alles wankt, vergeht und fällt. Da erklingt vom Himmelszelt Wiedersehen. Drum hinweg den Trauerflor, auf das Herz zu Gott empor, droben singt ein sel'ger Chor, oh wie schön. Wo das Band vom Tod entzweit, wird für alle Ewigkeit neu geschlungen, neu geweiht Wiedersehen, wo der Engel Harfenklang, der erlösten Lobgesang, tönt den Himmelssaal entlang, oh wie schön. Und denk nur, wir werden die Gnade haben, dort zu sein. Ein drittes Lied ist mir auch noch zuteil geworden, vielleicht sogar noch ein viertes. Die Pilger zur Heimat der Seligen ziehen. Ich wünsche ja, ich könnte singen. Aber heute sagte mein Bruder, achte noch, mit deinem Singen ist es wirklich so schlecht. Deshalb will ich es gar nicht mehr wagen. Aber er meint es so gut mit mir. Die Pilger zur Heimat der Seligen ziehen, wo Tränen nie werden geweint, wo himmlische Rosen unsterblich erblühen, weil da Jesus als Sonne stets scheint. Und dann der Chorus, keine Nacht kann da sein, keine Nacht wird dort sein, weil da Jesus als Sonne stets scheint. Dort gibt es kein Leiden, noch Jammer, noch Weh, von Todeshauch ist keine Spur, dort gibt es kein Scheiden, kein brechendes Herz, nein, nur Sonne auf himmlischer Flur. O selige Heimat, bald bist du erreicht, der Tabor von Ferne schon winkt, wo das Loblied des Lammes auf ewig nicht schweigt, wo es immer entzückender erklingt. Wo selige Scharen am Lebensstrom stehen, von Sünden in Jesu Blut rein, wo alle die Herrlichkeit Gottes nur sehen, wo kein Nachten und Sterben wird sein. Ins Lebensbuch Gott sie mit Jesu Blut schrieb, erhob sie zum göttlichen Stand, trocknet die Tränen so hold und so lieb, in der Heimat mit zärtlicher Hand. Welch ein Tag wird das sein? Da singt Bruder Brennim so von Herzenslust, auch die eigene Melodie natürlich wie ich. Ist immer schön, ich freue mich über jedes Lied, wo die Überschrift lautet eigene Melodie. Dann habe ich nämlich das Recht, sie zu singen. Und dann stimmt das auch schon wieder. Und dann heißt es hier in diesem, wahrscheinlich das vierte Lied, was weinst du, Kind Gottes, in Zweifeln und Leid? Der Vater steht wartend zum Segen bereit. Den Bund seiner Treue nimmt er nicht mehr fort. Glaub jeder Verheißung und nimm ihn beim Wort. O nimm ihn beim Wort, o nimm ihn beim Wort. Glaub jeder Verheißung und nimm ihn beim Wort. Dein Pfad mag durch Prüfung und Dunkelheit gehen, das Wasser der Trübsal mag grundlos aussehen, doch ihn, der dich hält, reißt es niemals fort. Vertrau der Verheißung und nimm ihn beim Wort. Er hat sich verpflichtet, durch Nacht und durch Licht dich treu zu geleiten, misstraue ihm nicht. Beim Eintritt ins Schattental geht er nicht fort. Bedrängtes Kind Gottes, oh, nimm ihn beim Wort. Ja, man könnte, ach, das ist auch die vierte Strophe, ist auch schön. Sein Herz, seine Macht, ja, er selbst ist für dich. Du Miterbe Christi, was fürchtest du dich? So viel du hier glaubst, so viel schauest du dort. O glaube ihm völlig und nimm ihn beim Wort. Dass wir es tatsächlich so richtig könnten. Manchmal mangelt's und da wird er sicherlich abhelfen. Wir haben ein Wort gehört, und ich bin ja immer nicht dafür, dass viel gelesen wird, aber heute musste es gelesen werden, um des Zusammenhangs willen. Und wir haben es schon gesagt bekommen, wie schnell Menschen ihre Meinung ändern. Erst ist Jubel und Zustimmung dem, was der Herr sagt, und nach einigen Sätzen, er hat ja kaum begonnen gehabt zu reden, hat die Meinung schon ganz anders ausgesehen. Und wir wundern uns sehr oft, dass Menschen ihre Meinung auch in diesen Tagen ändern, uns gegenüber, dir, mir, der Sache Gottes gegenüber oder was immer es sein mag. Und wir prüfen uns immer wieder. Und ich weiß nicht, ob es gegenwärtig einen Menschen gibt, der so mit sich ins Gericht geht, wie ich das tue. Manchmal meine ich dabei schon, ich richte mich selber zugrunde, wenn ich das so weiter tue. Aber hier sehen wir, auch unser Herr hat es erfahren müssen, dass Menschen, die ihm jetzt noch zustimmten, nicht Wochen später, nicht Monate später, nicht Jahre später, sondern hier im gleichen Gottesdienst, in der gleichen Synagoge, während sie noch dieselbe Predigt hörten, war es mit ihrer Meinung plötzlich ganz anders. In Vers 15 lesen wir ja, er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und dann in Vers 22, alle stimmten ihm zu und staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sagten, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Wahrscheinlich lag darin ihre Not. Hätten sie nicht diese Formulierung verwendet, Sohn Josefs, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Er war nicht der Sohn Josefs. Er war der Sohn Gottes. Und das muss man wissen. Das muss man wissen. Sie haben gestaunt, aber haben ihn so dem Fleische nach, nach ihrer Meinung, eingeordnet. Dabei hat Josef selber die Flucht ergreifen wollen und wollte Maria ja verlassen, geheim verlassen, als es offenkundig wurde, dass sie in Erwartung ist. Dann erschien dem, oder Josef hatte dann ja den Traum, in dem es hieß, fürchte dich nicht, Maria, deine Verlobte, zu dir zu nehmen, denn das von ihr zu erwartende Kind ist vom Heiligen Geist. Aber hier sagten sie, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Nein, das ist er eben nicht. Das ist er nicht. Er ist der Sohn Gottes und hat das Wort Gottes verkündigt. Aber die Menschen haben ihn irdisch eingestuft. Das machen sie noch heute. In Vers 28 lesen wir, als sie das hörten, gerieten die in der Synagoge anwesend waren in heftigen Zorn. Sie standen auf, stießen ihn aus der Stadt hinaus, nicht nur aus der Synagoge, raus aus der Synagoge, raus aus der Stadt, und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem die Stadt erbaut war, um ihn dort hinabzustürzen. Er ging aber mitten durch sie hindurch und wanderte weiter. So sind die Menschen. An einem Tage rufen sie, Hosianna, sei dem, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in Himmelshöhen. Und dann, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, kreuziget ihn. Das ist der Mensch. Der Mensch wird von Dingen hin und her geworfen, es sei denn, er wird in Gott verankert und wird fest durch den Glauben an Jesus Christus. dann kann eine harte Rede kommen. Wir bleiben beim Herrn. Seht, denn hier hat der Heiland ja gar nicht viel Anstößiges gesagt. Er hat ihnen nur vorgehalten, dass sie das Sprichwort auf ihn anwenden werden. Arzt, hilf dir selber oder mach dich selber gesund und so weiter. All die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass in Kapernaum vollbracht worden sind, die vollführe auch hier in deiner Vaterstadt und so weiter. Und dann gab er nur zwei Beispiele. Das eine Beispiel aus den Tagen des Propheten Elia und das andere aus den Tagen des Propheten Elisa. Und dann hat der hervorheben wollen, dass er sich um Einzelne kümmert, nicht die Masse, die jetzt dafür oder dagegen ist, sondern dass er den Menschen persönlich helfen möchte. Er hat es hervorgehoben, dass da eine Witwe war in Sarepta und der Herr half ihr durch den Propheten und dann der Syrer Naaman war aussätzig, aber viele andere ja auch und nur einem wurde Hilfe zuteil und auch nur der einen Witwe. Und schon nahmen sie Anschluss, anstatt dass sie doch in sich selbst gegangen wären und gesagt hätten, Herr, wenn du heute nur einem einzigen helfen möchtest, dann hilf mir. Und wenn jeder die Einstellung gehabt hätte, dann wäre nämlich allen zugleich geholfen worden. Das ist das Geheimnis. Jeder hätte wirklich nur sagen, boah, Herr, das stimmt tatsächlich. Da waren viele Aussätzige, aber einem hast du geholfen. Und wenn jeder von ihnen gesagt hätte, Herr, wenn du einem helfen möchtest, dann bin ich's. Helfe mir. Und wenn solche Einstellung jeder gehabt hätte, wie vielen wäre dann am Schluss geholfen worden? Allen. Grundsätzlich allen. Und wenn genau mit der Witwe da, wenn man gesagt hätte, ja, wir sind alle in Not, wie sie in Not war, aber Herr, wenn du jetzt einer Witwe hilfst, dann bin ich diese Witwe, ein Aussätziger, bin ich das. Man muss unter dem Schall der Verkündigung des Wortes immer begreifen, dass der Herr uns persönlich anspricht, dass wir persönlich gemeint sind mit dem, was er sagt. Und dann gibt's keine Aufregung mehr, dann wird niemand in Zorn geraten, im Gegenteil, dann wird allen geholfen werden. Das sagte Bruder Brenim ja, und wenn nur einer aus Jeffersonville entrückt werden würde, dann musst du für dich glauben können, dass du dieser eine bist. Und wenn du es nicht für dich glauben kannst, dass du dieser eine wärst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht entrückt werden. Und so ist es. Man muss den persönlichen Glauben haben, dass Gott mir geholfen hat, dass Gott dir geholfen hat, nicht die breite Streuung, sondern das persönliche Erlebnis mit dem Herrn. Aber wisst ihr, wenn man das hier so von unserem Herrn liest, dann schmerzt es zwar, aber geht es seinen Gesandten anders? Er sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort angenommen, werden sie auch euer Wort annehmen. Einem Schüler oder Jünger kann es nicht anders ergehen, wie es seinem Herrn ergangen ist. Ich meine, ich las heute ein Wort im Johannesbrief und das hat mich schon geschmerzt, dass Johannes auch Klagen hervorbringen musste oder hervorbrachte, dass man ihn nicht aufgenommen hat. Ich dachte immer, dass er ging nur dem Paulus so, aber im dritten Johannesbrief steht, dritter Johannes, 9. Vers, ich habe ein Schreiben an die Gemeinde gerichtet, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Deshalb werde ich bei meinem Kommen ihn auf seine Handlungsweise aufmerksam machen, wie er mit uns mit boshaften Äußerungen verdächtigt und damit noch nicht zufrieden für seine Person keinen Bruder gastlich bei sich aufnimmt und die, welche dazu bereit sind, daran hindert und sie aus der Gemeinde ausstößt. Ja, stell dich vor. Der Lieblingsjünger Jesu, Johannes, hat der einem Menschen überhaupt ein Haar krümmen können? Ich meine, wenn Paulus manchmal ein bisschen grob wird, oder Petrus war ja auch schnell dabei, aber Johannes, der doch in seinem Evangelium die Liebe so hervorgehoben hat und in seinen Briefen die Liebe so hervorgehoben hat, dass es ja sprichwörtlich geworden ist, dass er ja der Lieblingsjünger Jesu war zu der Zeit. Und auch er musste diesen Weg gehen und hier schreiben, dass wir haben oder ich habe ein Schreiben an die Gemeinde gerichtet, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Stell dich vor, ein Mann Gottes, ein Jünger Jesu, ein Apostel, ein Mensch durchdrungen von der Liebe Gottes. Und trotzdem gab es schon damals im Urchristentum Gemeinden, in denen Brüder den Platz eingenommen haben, der ihnen gar nicht von Gott zustand. Merkt ihr? Schon sehr früh hat's begonnen. Apostelgeschichte 20, Vers 26 schreibt schon Paulus, nach meinem Fortgehen und so weiter werden Brüder aufstehen, die verderbliche Lehren vortragen werden und so weiter. Schon früh hat es begonnen. Und wie geschah's? Wie wurde es offenbar? Er wollte die erste Geige spielen. Er wollte etwas sein. Es heißt hier, der unter ihnen der Erste sein möchte. Ja, er wollte besonderes Ansehen haben. Ja, das ist der Weg von Gott weg, aber nicht zu Gott hin. Wer unter euch der Größte sein will, sei euer aller Diener. Er wasche den anderen die Füße, nicht den Kopf. Und es heißt hier weiter, nimmt uns nicht an. Deshalb werde ich bei meinem Kommen auf seine Handlungsweise aufmerksam machen. Aber solche Leute, die kann auch ein Apostel aufmerksam machen. Das nützt gar nichts. Ein Mensch ist das, was er ist. Und in der Prüfung kommt es zum Vorschein. Es kommt zum Vorschein in der Prüfung, was der Mensch eigentlich ist. Er sagt hier, ich werde ihn auf seine Handlungsweise aufmerksam machen. Ja, schön, tu das ruhig. Aber ändern wird sich an der Sache gar nichts. Und es heißt hier weiter, wie er uns mit boshaften Äußerungen verdächtigt. Ja, was macht man heute mit uns? Und dann gehe ich mit mir ins Gericht und sage, Herr, ja, vielleicht habe ich Anlass gegeben dazu. Hatte unser Herr Anlass gegeben, hatte Paulus Anlass gegeben, dass er sagen musste, alle haben mich verlassen, nur Timotheus nicht, der ein treuer Mitarbeiter im Reiche Gottes ist. Was war es? Es gab Menschen, die nicht das Wohl der Gemeinde im Auge hatten, sondern ihr eigenes Wohl. Und das heißt hier, wie er uns mit boshaften Äußerungen verdächtigt und damit noch nicht zufrieden, für seine Person keinen Bruder gastlich bei sich aufnimmt und die, welche dazu bereit sind, daran hindert und sie aus der Gemeinde ausstößt. Für uns doch unbegreiflich, Urchristentum, noch ein Jünger Jesu, Johannes, und muss solche Erfahrungen zu seiner Zeit machen. Beides hat scheinbar gleich am Anfang begonnen. Die beiden Linien, sie waren nicht nur schon mit Kain und Abel, mit Jesus und Judas, es ging sofort weiter. Der Geist Christi und der Geist des Antichristen, ihr habt ja gesehen, da gab es eine Tante, die rief ja auch schon damals aus Selig sind die Brüste, wir haben sie ja vor kurzem durchgenommen. Es gab immer schon falsche Inspiration. Wie können wir uns prüfen? Erstens, wie wir zu Gott stehen, wie wir zum Worte stehen, welche Stellung wir zur Gemeinde haben. Wir können uns in vielerlei Hinsicht selber prüfen, um festzustellen, was wir eigentlich sind, was wir in unserem tiefsten Wesen sind, nicht was wir sein möchten, sondern das, was wir sind. Dann sagt er hier in Vers 11, Geliebter, nimm dir nicht das Böse zum Vorbild, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. So ist es. Alles Gute, ja alle vollkommenen Gaben kommen von Gott. Alles Boshafte, alles Böse kommt vom Teufel. Er ist böse in sich selber, er ist der Arge, der Böse, und deshalb jeder Mensch, der diese Bosheit in seinem Herzen hat und sie sogar noch walten lässt, muss sich sagen lassen, dass er nicht in der Wahrheit wandelt. Und ich lese dazu aus 3. Johannes von Vers 1, ich, der Alte, sende meinen Gruß dem geliebten Gaius, den ich aufrichtig lieb habe. Geliebter, ich wünsche dir allseitiges Wohlergehen und Gesundheit, wie es ja deiner Seele, wie es um deine Seele gut steht. Denn es ist mir eine große Freude gewesen, wenn Brüder kamen und dir wegen deiner Wahrhaftigkeit ein anerkennendes Zeugnis erteilten, wie du ja in der Wahrheit wandelst. Und dann kommt der herrliche Vers 4. Eine größere Freude gibt es für mich nicht, als die von meinen Kindern zu hören, dass sie in der Wahrheit wandeln. In dem gleichen Kapitel werden also zwei Leute beleuchtet oder als Beispiele gegeben. Der eine, der Gaius, als ein Mann Gottes, mit Wahrhaftigkeit in der Wahrheit wandelnd, ein Zeugnis von allen Seiten, wie es um ihn steht. Und dann schreibt Johannes, eine größere Freude gibt es nicht. Ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich auch nicht so ganz ermessen. Aber das ist tatsächlich meine ganz tiefe Einstellung. Es gibt für einen Reichsgottesarbeiter keine größere Freude als die, dass er sehen kann und sieht, wie die Kinder Gottes in der Wahrheit wandeln, in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes wandeln, dass sie so mit Gott durch den Geist im Worte gegründet und verbunden sind und in der ganzen Wahrheit wandeln. Deshalb, wenn die Dinge nicht stimmen, und sie stimmen dann nicht, wenn sie mit dem Worte nicht übereinstimmen, dann bäumt sich in uns irgendetwas auf. Wir können nicht anders. Wir sind aus der Wahrheit, für die Wahrheit. Und deshalb sage ich ganz offen, das Zeugnis des Johannes ist mein ganz persönliches Zeugnis. Eine größere Freude gibt es für mich nicht, als zu wissen, dass die Kinder Gottes in Übereinstimmung mit der Wahrheit wandelt. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Manchmal haben die Brüder es mir ja international für übel genommen, wenn mancherlei Korrekturen gegeben werden mussten, die ja nicht mit der Wahrheit, mit dem Wort der Wahrheit übereinstimmten. Und dann war der Tadel, der über mich hereinbrach, größer als der, den ich so im Schriftsatz dargelegt hatte. Aber wir werden feststellen, dass die Wahrheit bis ans Ende bleibt und dass alle, die in der Wahrheit bleiben, auch in Gott bleiben. Und sie werden diese Verbindung mit Gott brauchen, bis ans Ende nötig haben. Wenn jemand abweicht, das ist wie bei einem Gleis. Ist unserem Bruder Reinhold Donder hier als sehr erfahrener Lokomotivenmann. Ich weiß gar nicht, ob ihr es alle wisst, aber er fährt die Schnellzüge quer durch die Bundesrepublik und wahrscheinlich noch über die Grenzen hinaus. Und wenn man da die Weichenstellung sieht, das beginnt doch ganz minimal. Irgendwo, wo eine Abzweigung kommt Richtung Nord oder Süd oder West, der Punkt der Abzweigung setzt ja ganz minimal an, ja? Aber dann kratzt der Zug die Kurve. Und dann entsteht eine ganz andere Richtung. Und so ist das mit allen, die abweichen. Es ist ein Moment da. Und es ist so unscheinbar, so ganz gering. Und die Weichenstellung genügt schon, um dann aus der Kurve zu fallen. Die meisten bekommen sie nämlich gar nicht, weil die Schienen dann überhaupt nicht mehr richtig gelegt sind. Da am Fuscher haben da die Schienen gelegt und zum größten Teil des Nachts. Und dann entgleisen die Züge, in denen sie fahren. Warum bringe ich diesen eigenartigen Vergleich? Ich sage es deshalb, weil geschrieben steht, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Lüge ist von Anfang an Lüge gewesen. Und nun wird jemand sagen, ja, wenn wir zum Garten Eden gehen, und das wurde uns ja sehr deutlich vor Augen geführt, dass der Feind das Wort genommen und es ein wenig abgeändert hat. Ja, gerade darin besteht ja der Betrug. Gerade darin. Denn Gottes Wort muss so gelassen werden, wie es geschrieben steht. Nämlich die Deutung dieses Wortes ist ja schon der Betrug, ist ja schon die fertige Lüge. Und deshalb müssen wir nur sagen oder dürfen wir nur sagen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Denn, wie eben schon hervorgehoben, das Abweichen ist so, es beginnt so minimal. Zuerst ist es eine Schiene und dann, ja gut, dann kommt da irgendwie eine kleine Abzweigung. Und dann kommt eine ganz neue Richtung. Eine ganz neue Richtung. Wir sehen hier, dieser Mann, Diotrephes, er hatte ganz bestimmt diese Weichenstellung nicht beobachtet. Er ging in verkehrte Richtung. Und es heißt jetzt, hat sich so ganz grob ausgesprochen, der unter ihnen der Erste sein möchte. Das war nicht gut und das kann nicht gut sein. Und wie ich vorhin schon sagte, Johannes nahm sich vor, ihn aufmerksam zu machen auf seine Handlungsweise. All die bösen Äußerungen und Verdächtigungen, er wollte ihn zur Rede stellen. Nein, das nützt nichts. Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Kein Mensch kann sich da selber täuschen. Und ich gehe ab und zu mal hier hinter Nummer 17, wo die Obstbäume stehen. Und beobachte, wie die Blätter so hervorkamen. Und es ist immer eine herrliche Sache, wenn der Frühling so die Natur zu neuem Leben hervorbringt. Dann gehe ich von einem Baum zum anderen. Und ich bin ja kein Landwirt, das wisst ihr. Ich bin nur der Sohn eines Landwirts. Und wenn man dann rätselt, man schaut die Blätter an und denkt, ja, was ist das denn nun eigentlich genau? Kann das der Baum sein? Könnte es der Baum sein? Manche Bäume kann man sehr schnell an den Blättern unterscheiden, aber andere eben nicht so schnell. Und dann gehe ich so von Baum zu Baum und sage, ich brauche nur abzuwarten, bis nicht nur Blätter und Blüten, sondern bis die Früchte am Baum sind. Und dann die Früchte sind die Antwort. Ich brauche dann nicht mehr zu rätseln. Ist es das oder das? Ist das hier jetzt eine, wie heißen diese Peaches da aus Kalifornien, diese kalifornischen Pfirsiche? Ich rate, ist das der jetzt oder nicht? Aber wenn es dann soweit ist, dann hole ich ihn euch. Dann sagt, bitte sehr, das ist die Frucht. Das ist der Baum. Und unser Herr spricht, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht an den vielen Blättern, an all dem, was jetzt so drumherum ist. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn es um Frucht geht, dann geht es um die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Sanftmut und ihr kennt es ja alle oder wisst es ja alle, wie es da in Galater 5 wahrscheinlich steht geschrieben. Galater 5 von Vers 22. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige kann das Gesetz keine Anklage erheben. Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun im Geiste leben, so lasst uns im Geiste auch wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Wir sehen, in welch einer Weise die Apostel der Reihe nach besorgt waren um die Gemeinden, besorgt darum, dass das göttliches Wachstum in den Gemeinden, in den Gläubigen zu verzeichnen wäre und dass wirklich die Frucht des Geistes offenbar werden kann, wie wir es hier ja gelesen haben. Frucht wird offenbar und man sieht ja sofort, wes Geistes Kind ein Mensch ist, anhand der Früchte, die nun tatsächlich offenbar werden. Wir sehen, das erste Register ist anscheinend noch länger, denn an Geistesfrüchten werden, wie ich das früher mal gezählt habe, nicht heute, 9 aufgelistet. Ihr könnt ja jetzt die anderen Früchte zählen, die aufgelistet werden. Und es heißt, lasst ihr euch, Vers 18, lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass jeder, Moment, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Auch ein sehr ernstes Wort. Hier sind große und kleine Sünden. Die Leute haben ja irgendwie verschiedene Register, man kann da nichts zu sagen. Die Leute stufen ja das alles ganz unterschiedlich ein. Aber hier wird alles auf eine Karte gesetzt. Alles auf eine Liste untereinander geschrieben. Unzucht, genau wie Neid. Eifersucht, wie Unzucht. Und all die anderen Dinge, lest doch mal selber nach. Sind alles unangenehme Dinge. Aber es stimmt. Denn aus demselben Munde kam jedes Wort Gottes. Und derselbe Gott, der das Gesetz gegeben hat, wird alle aufgrund seines Gesetzes richten. Götzendienst, Zauberei. Wenn man heute einem Menschen begegnen würde, von dem man weiß, oh, der hat Zauberei getrieben, dann würden allen schon die Enkel da ein bisschen schlackern und man wüsste nicht, wie es weitergeht. Aber der Zauberer ist genau vergleichbar mit dem, der Feindseligkeiten, Eifersucht und Zank hervorruft. Es sind die bösen Geister in einer ganz breiten Streuung wirksam. Wir stufen natürlich ein und sagen, oh, das ist nun der Bösewicht, der hat das und jenes getan. Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, sogar Parteiungen. Und wenn Paulus schreibt, an die Korinther schreibt, ich höre von euch, dass da Parteiungen unter euch sind, seid ihr da nicht menschlich gesonnen? Wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Kephas und so weiter, seid ihr da nicht menschlich, nicht irdisch und fleischlich gesonnen? Parteiungen. Und hier wird auch das gesagt, nehmen wir an, wir würden hier Parteiungen ergreifen. Der eine sagt das an jenes und man würde so quer durch die Gemeinde 2, 3 verschiedene Richtungen machen. Das wäre genauso schlimm wie Götzendienst und Zauberei, wie jegliche Feindseligkeit oder was dazugehört, Schwelgerei und wie das gesamte Register hier ja aufzählt. Wir müssen uns vielleicht diesen Herzensspiegel, denn das ist ja wohl in dem Herzensspiegel drin. Wie viele haben ihn gelesen? Ich habe ihn vor vielen Jahren mal gelesen. Da ist das Herz aufgezeichnet, das ungläubige Herz, das nicht erneuerte Herz, mit all diesen Sachen wahrscheinlich, die hier aufgezählt sind. Und dann ein zweites Herz, das nicht so dunkel aussieht, mit den Früchten des Geistes ausgestattet. Wir sehen, dass es wirklich darauf ankommt, dass Gott in uns das bewirken kann, was ihm wohlgefällig ist. Dass das wirklich alles, was vor ihm nicht recht ist, auch uns nicht recht wäre. Wenn wir dahin kommen, das war, glaube ich, ein Gedanke, der mich auch noch beschäftigt hat, aus dem Psalmwort und aus dem Hebräerbrief. Da heißt es hier in Psalm 40, Vers, oder ist es doch nicht dieser Psalm? Doch, Psalm 40, ja. Von Vers 5, glückselig der Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der nicht mit den Stolzen hält und nicht mit den treulosen Lügenfreunden. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Heilsgedanken mit uns, o Herr, mein Gott, dir ist nichts zu vergleichen. Wollt ich von ihnen reden und sie verkünden, sie übersteigen jede Zahl. Und jetzt kommt der Vers, den ich eigentlich lesen wollte, oder die Verse. An Schlacht und Speisopfer hast du kein Wohlgefallen, doch offene Ohren hast du mir gegeben. Nach Brand- und Sündopfern trägst du kein Verlangen. Da hab ich gesagt, siehe, hier bin ich, in der Rolle des Buches, da steht für mich geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist mir tief ins Herz geschrieben. Von Gerechtigkeit hab ich in große Versammlung gesprochen. Siehe, meinen Lippen will ich nicht Einhalt gebieten. Du selbst, Herr, weißt es. Aber kommt jetzt mal schnell zu dem Hebräerbrief, wo dieses Wort ebenfalls noch einmal aufgezählt oder zitiert wird. Es heißt hier in Hebräer 10, Vers 5. Da sagt er, auch bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht und Speisopfer hast du nicht gewollt, wohl aber hast du mir einen Leib bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gehabt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er zu Anfang sagt, Schlacht und Speisopfer, Brand und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese Opfer doch dem Gesetz entsprechend dargebracht werden, fährt er danach fort. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das erste auf, um das zweite dafür als gültig hinzustellen. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Amen. Welch ein herrliches Wort. Schlacht, Brand, Sünd und was immer die Opfer waren. Speisopfer hast du nicht gewollt. Sie waren dem Gesetz entsprechend dargebracht worden, aber sie haben nicht die Lösung gebracht. Und dann kommt der, von dem geschrieben steht, siehe, in der Rolle des Buches steht geschrieben, um deinen Willen zu tun, komme ich, o Gott. Dein Wille ist meine Lust und einen Leib hast du mir bereitet. Wir glauben, dass der Herr sich auch einen Leib als Gemeinde bereitet hat. Glaubt es mir, so wie Gott einen Leib brauchte, um den Anfang dieser göttlichen Schöpfung zu bringen und so weiter und zu bewirken. So hat der Herr eine Gemeinde, die da ist, sein Leib. Einen Leib hat er sich bereitet, einen Leib Christi. Und in diesem Leibe will Gott sich verherrlichen. In diesem Leibe soll nur eins gesagt und getan werden. Deinen Willen zu tun, ist meine Lust, so wie es in der Buchrolle geschrieben steht. So wie es mit unserem Herrn war, so soll es mit denen sein, die seinen Leib bilden. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und aufgrund seines Willens, und hier ist der Punkt, er hat ja nicht nur den Willen, sondern er hatte das Vermögen, diesen Willen in die Tat umzusetzen. Wir sagen oft, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Aber hier war einer, der zwar auch im Fleische war, aber der dem Geiste nach Gott war um das Fleisch zu bezwingen, um hier in menschlichem Leibe den Willen Gottes auf Erden zu tun, damit wir, die wir noch im Fleische sind, diesen Leib Jesu Christi bilden können und ebenfalls den Willen Gottes tun könnten, zu seines Namens Ehre und Preis. Er schenke es mir, er schenke es uns allen aus Gnaden. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Ich danke dir von Herzen für dein teures und heiliges Wort. Habe Dank, dass noch Gnadenzeit ist. Habe Dank, dass wir in den Spiegel des Wortes hineinschauen dürfen. Habe Dank, dass du unseren Mängeln abhilfst, dass du uns waschen wirst von allen Flecken, von allen Runzeln, dass wir zur Vollkommenheit schreiten. Ach Herr, aber wir haben dieses Sehnen in uns, in der Wahrheit zu wandeln, vor dir zu bestehen, auf deinen Wegen zu gehen. Herr, segne uns alle. In Jesu Namen. Amen.